Ich bin der Herr, der dich heilt. Eine Einführung und Zusammenstellung von Belegen aus der Heiligen Schrift zum Thema Heilung. Die Bibelverse sind der Lutherbibel entnommen. In biblischen Zeiten waren Namen nicht Schall und Rauch, sondern quasi Programm. Ganz bewusst wurden zum Beispiel Namen gewählt und ihnen den Kindern gegeben, unter anderem um die Lebensrichtung zu verdeutlichen, in die das Kind sich entwickeln sollte. Gott hat auch einige solche Beinamen, die sich auf bestimmte Wesenszüge von ihm beziehen. So hat Abraham Gott als den erfahren, der um alles besorgt ist, der ein Versorger ist. Er nennt ihn Yahweh Jireh im 1. Buch Mose 22, Vers 14. Und viele andere der Eigenschaften Gottes im Alten Testament werden aus den verschiedenen Namen und den Zusätzen deutlich. Ein für unser Thema wichtiger Name ist der aus 2. Mose 15, der 26. Vers. Dort verspricht Gott seinem Volk, wenn es nur bei ihm bleibt, dann will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Ani Yahweh Rofecha, ich bin Gott, dein Arzt, der dich heilt. Gott ist der Versorger seines Volkes, auch wenn es um den Leib geht, die Befindlichkeit, die Bedürfnisse. Das hebräische Verb Rapha, das hier steht, hat viele Schattierungen und Bedeutungen. So können wir diesen Vers auch übersetzen: Gott ist der, der innerlich und äußerlich repariert, der selbst das Heilmittel ist, der ein krankes Volk heilt, der Wunden und Krankheiten heilt, der wiederherstellt. Diese Wiederherstellung, diese Heilung, ist immer ganzheitlich und vielseitig. Es geht Gott um das Heil von Geist, Seele und Körper, aber auch um Heilung der Beziehungen, der Erinnerungen, der Gefühle. Wir nehmen heute einmal einen Aspekt heraus, der allerdings auch nicht immer so ganz von den anderen genannten Aspekten zu trennen ist. Wir beschäftigen uns auf diesem Band mit der Tatsache, dass Gott der Arzt seines Volkes ist, der die Krankheiten und Gebrechen seiner Kinder heilt. Und Gott hat dies im Alten Testament getan. Hören wir die Verheißung Gottes. 2. Mose 23, 25 folgende: Aber dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen, und ich will alle Krankheit von dir wenden. Es soll keine Frau in deinem Lande eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein, und ich will dich lassen alt werden. Und aus 5. Mose 7, 15: Der Herr wird von dir nehmen alle Krankheit und wird dir keine der bösen Seuchen der Ägypter auferlegen, die du kennst. Dass Gott diese Verheißungen erfüllt hat, erkennen wir aus der Geschichte des Volkes Gottes. Kein Ton nämlich davon, dass sich das Volk darüber beschwert hätte, dass dies nicht so gewesen wäre, und sie haben sich ja wahrlich häufig beschwert. Aber nein, sogar die Kleider und die Schuhe hielten all die Jahre, und nicht einmal geschwollene Beine gab es in der Hitze der Wüste. 5. Mose 8, 4: Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir, und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. Wenn wir weiter in der Geschichte Israels suchen, finden wir immer wieder diesen heilenden Gott. 911 vor Christus wurde Asa König von Juda. Er war ein Mann, der tat, was recht war und dem Herrn, seinem Gott, wohlgefiel. Wir finden die Geschichte im 2. Chroniker 14. In Gefahr weiß er, wo er sich hinwenden muss. Da heißt es: Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach: Herr, es ist dir nicht schwer, den Schwachen gegenüber dem Starken zu helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich, und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Herr, du bist unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas. König Asa hört die Weisungen Gottes durch den Propheten Asaja. Der Herr ist mit euch, sagt dieser, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr ihn aber verlassen, so wird er euch auch verlassen. Das Volk erneuert unter diesem König den Bund mit Gott. Und er entfernt sogar seine Mutter aus ihrer privilegierten Stellung, weil sie eine fremde Göttin anbetet. In diesem rundum schönen Bild stört nur eine Kleinigkeit. Da heißt es, die Opferhöhen in Israel wurden nicht entfernt. Als dann nach 36 Jahren seiner Regierung wieder einmal eine äußere Bedrohung kommt, nimmt König Asa Gold aus dem Tempelschatz und seinem Besitz und versucht aus eigener Kraft diese Bedrohung zu beseitigen. Und es klappt sogar. Aber der Prophet Hanani gibt die Gedanken Gottes an Asa weiter. Weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und nicht auf den Herrn deinen Gott, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Hatten nicht die Kuschiter und Libyer eine große Heeresmacht mit viel Wagen und Reitern? Und doch, der Herr gab sie in deine Hand, da du dich auf ihn verließest. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Du hast töricht getan. Der König nun reagiert nicht mit Buße wie einst David, sondern er entfernte diesen unliebsamen Kritiker. Er hat ja die Erfahrung gemacht, dass es auch ohne die Hilfe Gottes geht, und so kündigt er einseitig den Bund mit Gott, begibt sich dadurch heraus aus dem Schutz Gottes, eines Gottes, der seinem Bundesvolk versprochen hat, der Herr wird von dir nehmen alle Krankheit. Das Ergebnis? Und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seiner Herrschaft. Und seine Krankheit nahm sehr zu. Und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und dann heißt es nur ganz kurz, so legte sich Asa zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr seiner Herrschaft. Die Verheißungen Gottes galten auch viele hundert Jahre nach Mose noch. Wer bei Gott bleibt, ihm dient, den wird er vor innerer und äußerer Bedrohung schützen. Den darf keine Krankheit treffen. Aber Asa verließ sich häufig wie wir Christen. Sie verlassen sich nicht mehr so sehr auf den Herrn. Der Bund vom Kreuz, die Erlösung, ist für uns dadurch nicht aufgehoben. Aber der Bund Gottes mit seinem Volk durch Mose wird einseitig gekündigt. Denn durch Christus sind wir auch Erben all dieser Verheißungen, dem alten Bund. Soweit einmal zu König Asa. Manchmal hören Menschen, du brauchst keinen Arzt mehr. Gott ist dein Arzt. Und dann lassen sie ihre Medikamente weg und sterben vielleicht in dem Irrglauben, dass alles geschehe aus echtem Glauben, obwohl es sich gar nicht um Glauben handelt, sondern lediglich um eine vage Hoffnung oder verzweifelte Sehnsucht, in die man sich hineinsteigert. Und dann kommt, verständlich, in den Gemeinden eine große Unsicherheit auf. Ja, heilt denn Gott nun oder nicht? Oder heilt Gott immer nur die anderen, aber nicht mich? Und schnell kommen Zweifel auf, generell, an der Güte Gottes. Gott ist ungerecht, immer nur die anderen. Häufig betonte Jesus bei Heilungen, dass der Glaube des Betreffenden ihm geholfen, ja, ihn geheilt habe. Deshalb müssen wir wissen, was versteht die Bibel unter Glauben. Grundvoraussetzung für den Glauben ist immer eine Beziehung zu Jesus Christus. Und wie jede Beziehung zwischen Menschen, sollte auch diese Beziehung auf Liebe aufgebaut sein. Jesus Christus hat sie so sehr geliebt, dass er für sie stellvertretend all die Folgen von Schuld und Sünde auf sich genommen hat. Er ist am Kreuz gestorben und hat dadurch dafür gesorgt, dass ein Verhältnis Gott-Mensch entstehen kann, das die Bibel mit dem Verhältnis eines Vaters zu einem Kind vergleicht. Und in diesem Verhältnis weiß ich, dass Gott mich liebt. Aus der Bibel kann ich dies immer wieder erkennen Und der Geist Gottes zeigt mir das im Wort Gottes. Je mehr ich über den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist erfahre, desto mehr wächst dieses Wissen, so ist er. Er liebt mich. Er vergibt mir die Schuld, er heilt alle meine Gebrechen. Ein gutes Beispiel für diesen wissenden Glauben ist eine Frau gewesen, die seit Jahren krank war und keinerlei Hoffnung mehr hatte. Aber diese blutflüssige Frau hat geglaubt, dass sie gesund würde, allein dadurch, dass sie die Kleider von Jesus berührt. Das war eine Glaubensbeziehung. Dieser Glaube zog sie zu Jesus und sie wusste, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Sie wusste, Glaube ist mehr als Hoffnung und Sehnsucht. Und sie wurde gesund. Sie spürte an sich selbst, dass Heilung stattgefunden hatte, und Jesus bestätigte es ihr. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Diese Frau hat die Wirklichkeit Gottes höher eingestuft als das, was sie mit ihrem Verstand erfassen, mit ihren Augen erkennen konnte, ja sogar höher als ihre schlechten Erfahrungen. Noch ein gutes Beispiel ist der Vater des Glaubens, Abraham. In Römer 4 lesen wir von ihm, Vers 3 und dann ab Vers 19. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dass es ihm zugerechnet worden ist, ist aber allein nicht um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unseretwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unsere Sünde willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Haben Sie das gemerkt? Das ist aufgeschrieben worden um unseretwillen. Wir können daraus lernen, was Glauben heißt. Abraham wusste, und zwar auf das Allergewisseste, dass Gott, was er verheißen hat, auch tun kann. Und dass er das, was er zusagt, immer tun wird. Da war kein Zweifel, kein Misstrauen. Er vermutete es nicht, er hoffte es nicht, er hielt es nicht nur für wahr, sondern er wusste es. Gut zu wissen, dass selbst ein Vater des Glaubens wie Abraham viele Jahre brauchte, um diesen Glauben reifen zu lassen, um dann von Gott die Frucht des Glaubens zu empfangen, den Sohn der Verheißung, Isaak. Abraham hatte von Gott immer wieder Verheißungen bekommen, auf die er seinen Glauben stellen und aufbauen konnte. Gott hat für sie auch solche Verheißungen, ganz konkrete. Und wie Abraham können sie diese Verheißungen hören, aus der Schrift, aus der Zeit mit Gott im Gebet. Und ich möchte ihnen Mut machen, nicht nachzulassen, Gott um solche persönliche Verheißungen zu bitten. Er wird dieses Gebet erhören. Doch zurück zu Abraham. Von ihm lesen wir auch im Hohenlied des Glaubens in Hebräer 11. Und hier finden wir gleich zu Beginn eine gute Definition von Glauben. Hören wir Vers 1 in den Bedeutungen der griechischen Worte im Grundtext. Der Glaube ist das reale Wesen, die Substanz unserer Hoffnung. Er bildet die Grundlage, die Basis für das, was wir erwarten. Auf ihm kann ich stehen wie auf einem Felsen. Er ist die Wirklichkeit unserer Hoffnung, oder er verwirklicht unsere Hoffnung. Der Glaube ist der Beweis für eine Wirklichkeit, die wir nicht erkennen können. Und in den dann folgenden Versen werden Folgen dieses Wissens, dieses Glaubens aufgezählt. Und das ist nicht nur auf die Väter und Mütter des Glaubens, auf diese Großen im Glauben beschränkt. Wenn uns die Bibel immer wieder auf die Kraft des Glaubens hinweist, tut sie das nicht, um uns neidisch zu machen, sondern nur, weil dieser Glaube uns auch möglich ist. Und es ist schon nachdenkenswert. Im ganzen Kapitel heißt es nie, weil der und der glaubte, tat Gott dies und jenes, sondern durch den Glauben, Kraft dieses Glaubens des Menschen, geschah dies und jenes. Einige Folgen des Glaubens. Durch den Glauben werden wir den Tod nicht sehen. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos. Durch den Glauben konnten die Menschen Königreiche bezwingen, Gerechtigkeit erwirken, Verheißungen erlangen, der Löwen Rachen verstopfen, des Feuers Kraft auslöschen, des Schwertes Schärfe entgehen, aus der Schwachheit Kraft gewinnen, im Kampf stark werden, der fremden Heere zurücktreiben, und Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Wie sagt Jesus in Johannes 11,40? Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? In diesem Fall ging es um eine Totenauferstehung. Und Sie dürfen dieses Wort von Jesus auch für sich in Anspruch nehmen, was er in Johannes 14,12 sagt. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun. Wie ist das aber nun mit den Ärzten? In der Zeit des alten Volkes Israel waren die Priester auch für die Gesundheitsvorsorge, Diagnose und Therapie zuständig, immer verbunden mit Opfern und Gebeten. Das Wort für Arzt kommt in der Bibel nur recht selten vor. Fast scheint es so, dass das Volk Gottes keine Ärzte brauchte, denn Gott war ja ihr Arzt. Das galt allerdings mit den vorhin erwähnten Voraussetzungen, und die treffen zum Beispiel auf uns heute nur sehr bedingt zu. 2. Chroniker 16,9. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. In seiner Güte hat Gott daher den Menschen auch die medizinische Weisheit gegeben. So ist im 3. Mosebuch in den Kapiteln 11 bis 15 und 17 bis 22 in den Reinheitsgeboten dem Volk viel über Hygiene und Ansteckungsprophylaxe gesagt. Und auch in den Speisegeboten steckt viel medizinische Weisheit. Wir sollen Gott suchen und wir können die Ärzte suchen. Das widerspricht sich nicht. Aber wir sollten mit unseren Anliegen immer zuerst zum Herrn gehen. Denken Sie an König Asa. Gott gebraucht die Ärzte auf großartige Weise. Es geht nicht darum, jetzt fanatisch zu sein und einfach stur die Medikamente wegzulassen. Wenn Sie eine Heilung empfangen haben, dann gehen Sie zu Ihrem Arzt und lassen Sie es sich bestätigen. Und wenn er dann sagt, okay, dann ist es okay und ein kräftiges Halleluja ist angebracht. Dass ansonsten recht wenig über die ärztliche Kunst in der Bibel zu finden ist, liegt daran, dass in der Bibel es um die Geschichte Gottes mit seinem Volk geht und nicht um eine kulturgeschichtliche oder wissenschaftliche Abhandlung. Aber daraus ist keineswegs zu schließen, dass wir keine Ärzte mehr bräuchten oder gar, dass der Beruf des Arztes unbiblisch sei. Gott will nicht das Leben wegnehmen, sondern er ist darauf bedacht, dass das Verstoßene nicht auch von ihm noch verstoßen werde. Dies lesen wir in 2. Samuel 14,14. Und 1. Timotheus 2, Vers 4 nimmt dies auf. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn sich Gott uns Menschen in Liebe zuwendet, dann will er immer unser ganzes Heil, nicht nur einen Teil davon. So ist Jesus Christus nicht nur für das innere Heil aller Menschen gestorben, gilt allen die Erlösung von Golgatha, sondern er hat auch all unsere Krankheit getragen, damals am Kreuz. Jesaja 53,5. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hören wir dazu noch einige Bibelworte. Psalm 107, Vers 19. Die dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er half ihnen aus ihren Ängsten. Er sandte sein Wort, das ist Jesus, und machte sie gesund und errettete sie, so dass sie nicht starben. Johannes 10, Vers 10. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollten. Wie sieht wohl ein Leben in Überfluss aus? Hat Krankheit da Platz? Jakobus 1,17. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Wechsel des Lichts und der Finsternis. Wird Gott uns Krankheit schicken? Sicher nicht. Denn er ist doch der Geber aller guten Gabe. Er ist nicht ein schlechter irdischer Vater, der seinem Kind einen Skorpion gibt, wenn es ihn um ein Ei bittet. Und Johannes schreibt in seinem Brief an Gaius: Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut geht und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Und David fordert uns seit 3000 Jahren auf in Psalm 103: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was sollen wir nun nicht vergessen? Was hat er getan? Was tut er? Der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Gott will unser ganzes Heil. Er will uns gut tun, nicht nur in der Ewigkeit, sondern bereits hier und jetzt. Jahwe Rapha, Gott ist dein Arzt. Und das gilt auch heute noch. Denn Gott lässt sich seiner Berufungen doch nicht gereuen. Und Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Hören wir noch Psalm 34, 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Ja, aber vielleicht will Gott gerade mich ja nicht heilen. Vielleicht hat das Leid doch einen Sinn. Kennen Sie vielleicht diesen Gedanken? Nun, Jesus hat es kein einziges Mal abgelehnt, zu heilen, wenn er darum gebeten wurde. Er hatte da keinen Feierabend, und seine heilende Kraft galt jedem, und das gilt auch heute noch. In 3 von 4 Evangelien wird von dem Aussätzigen berichtet, der vorsichtig fragt, vielleicht genau wie Sie jetzt auch: Ja, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich heilen. Und Jesus sagt nun nicht: Na gut, ausnahmsweise, weil du es bist. Nein, Jesus sagt: Ich will, sei gereinigt. Oder Matthäus 9, 35. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Predigt und Heilungsdienst waren bei Jesus immer miteinander verbunden, und es heißt hier und an anderen Stellen eindeutig: alle Krankheiten und alle Gebrechen. Niemals sagte Jesus: Nein, diese spezielle Krankheit hat einen Sinn, trage sie weiter. Oder gar: Diese Krankheit ist von Gott geschickt, behalte sie mal schön. In einem anderen Zusammenhang sagte Jesus einmal: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und ein Haus fällt über das andere. Lukas 11, 17. Und das gilt auch für das Reich Gottes. Wenn Jesus Krankheiten heilen würde, die sein eigener Vater geschickt hätte, wie könnte dann dieses in sich uneins seiende Reich Gottes bestehen? Einmal wurde Jesus von seinen Jüngern beim Anblick eines Blinden gefragt: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir können diese Aussage so wiedergeben: Die Blindheit dieses Mannes hat nichts mit seinen eigenen Sünden zu tun und auch nicht mit denen seiner Eltern. Einziger Sinn dieser Krankheit ist der, dass jetzt die Werke Gottes an ihm offenbar werden sollen. Und dann heilte Jesus ihn. Das war das erwähnte Werk Gottes. Noch einige Belege. Lukas 6, Vers 19. Und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Matthäus 4, 23. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Matthäus 12, 15. Jesus zog weiter und eine große Menge folgte ihm und er heilte sie alle. Matthäus 14, 14. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Matthäus 15, 30. Es kam eine große Menge zu ihm. Die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füße und er heilte sie. Matthäus 19, 2. Und eine große Menge folgte ihm nach und er heilte sie dort. Und Matthäus 21, 14. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Ja, aber warum werden denn bei uns nicht alle geheilt? Häufig wissen wir es nicht. Die Bibel jedoch deutet einige mögliche Ursachen an. Von einem Grund hörten wir bereits vorhin in 2. Mose 15, 26. Wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Die Trennung von dem Gott des Lebens, zum Beispiel durch willentliche oder auch unbewusste Schuld oder durch Flüche in meinem Leben, bringt mich aus der Nähe des Lebens weg. Und das kann, das muss nicht, aber kann sich in Symptomen wie Krankheit zeigen. Viel häufiger jedoch sind die beiden anderen Hinderungsgründe bei uns zu finden. Hosea 4, 1 und 6 heißt es: Hört des Herrn Wort. Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Der zweite Grund ist, wir wissen vieles einfach nicht. Es ist wirklich erschreckend, welch verdrehte Vorstellungen zu diesem Thema Heilung in den Kirchen zu hören sind, wenn überhaupt. Daher soll diese Kassette helfen, mehr über die Güte Gottes zu erfahren, der eben will, dass allen Menschen geholfen werde, und zwar innerlich und äußerlich. Die Erkenntnis steht uns zur Verfügung. Sie ist im Wort Gottes zu finden, in den Bibelstellen, wo deutlich wird, wie Gott durch seinen Sohn, durch seinen Geist mit Krankheit und Tod umgeht. Das Wort Gottes zu kennen, ist lebensnotwendig, denn der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von jedem Wort Gottes. Oder hören wir Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus den Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihren ganzen Leib. Ein dritter Grund ist im Markus-Evangelium zu finden. Dort heißt es im Kapitel 6 ab Vers 1: Jesus ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt, und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen: Woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen. Ist das nicht der Zimmermann, Marias Sohn, der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. In der Parallelstelle bei Matthäus 13 heißt es noch eindeutiger: Und er tat dort nicht viele Zeichen wegen ihres Unglaubens. Es ist erstaunlich. Die Leute wussten von den Zeichen und Wundern, von den Heilungen. Aber ihr Herz war auf das gerichtet, was sie auf menschlicher Ebene wussten. Ach, den, ja, den kennen wir schon. Das ist doch der Sohn von Maria. Erinnern Sie sich, wie Glaube definiert wird? Der Glaube ist der Beweis für die Wirklichkeit, die wir nicht mit den Augen, mit unserem Verstand erkennen können. Und Hebräer 11, Vers 6 heißt es dann: Ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Der Unglaube hinderte hier in Nazareth sogar Jesus, Wunder zu tun. Er konnte dort keine einzige Tat tun. Wie aber entsteht Glaube? Machen kann man ihn nicht. Sich noch so sehr anstrengen und sich etwas einreden, bewirkt kein Stückchen Glaube. Nein. Der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes Gottes, aus dem Hören. So schreibt Paulus an die Römer in Römer 10, Vers 17. Hören wir immer genau hin. 1. Petrus 2, 24. Jesus, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Hier wird die Heilung als eine bereits geschehene Tatsache angesehen, genauso wie die Errettung bereits vollendet ist am Kreuz. Für uns geht es nur noch darum, beides als Geschenk anzunehmen. Und seltsam, dass es uns oft leichter fällt, das innere Heil anzunehmen als die äußere Heilung. Und doch, beides gehört zusammen. Hören wir Jakobus 5, Vers 14. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Es kann also durchaus vorkommen, dass jemand in der Gemeinde krank wird. Das an sich ist noch nicht das Problem. Aber wie wir mit der Krankheit umgehen, da wird Glaube konkret. Wenn Sie davon ausgehen, dass Gott in der Geschichte seines Volkes Menschen geheilt hat, dass in der Zeit der Urgemeinde durch die Kraft des Heiligen Geistes Menschen gesund wurden, dann können Sie auch davon ausgehen, dass Gott das auch noch heute tut. Denn Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Der Glaube kommt aus dem Hören, hörten wir vorhin. Nach Galater 3, Vers 29 sind wir in Jesus Christus Erben der Verheißungen, die einst Abraham empfing. Auch aller Verheißungen, die im Lauf der Geschichte seinen Nachkommen zuteil wurden. Durch das Annehmen des stellvertretenden Opfertodes von Jesus Christus am Kreuz gehören Sie mit zu diesen Miterben und Mitgenossen der Verheißungen. Einige dieser Verheißungen haben wir jetzt schon gehört, aber wir wollen noch mehr hören. Wir wollen hören, wie Jesus mit Krankheit und Leid umging. Denn jedes Mal, wenn wir das hören oder lesen, wie Jesus Menschen heilte, wird der Glaube wachsen, dass diese Heilkraft Jesu auch heute noch gültig ist. Wir gehen nun durch die vier Evangelien und erfahren dann auch, wie in der frühen Christenheit nach Pfingsten Heil und Heilung zusammengehören, ja, wie sogar der Tod die Macht verloren hat. Beginnen wir im Markus-Evangelium, Markus 1, Abvers 30. Und die Schwiegermutter Simons lag da nieder und hatte Fieber. Und alsbald sagten sie ihm von ihr. Da trat er zu ihr, fasste sie bei der Hand und richtete sie auf, und das Fieber verließ sie, und sie diente ihnen. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Markus 1, 39 bis 42. Und Jesus kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die bösen Geister aus. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, »Willst du, so kannst du mich reinigen.« Und es jammerte ihn, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, »Ich will's tun, sei rein.« Und sogleich wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Markus 2, 3 bis 12. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett hinunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen da aber einige Schriftgelehrte, die dachten in ihren Herzen, »Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein?« Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen, »Was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und der stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so daß sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Markus 3, 1 bis 5. Und er ging abermals in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und Jesus sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand, tritt hervor. Und er sprach zu ihnen, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, Leben erhalten oder töten? Sie aber schwiegen still. Und er sah sie ringsum an mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde gesund. Markus 3, Vers 10. Denn Jesus heilte viele, so daß alle, die geplagt waren, über ihn herfielen, um ihn anzurühren. Und wenn ihn die unreinen Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist Gottes Sohn. Markus 5, Abvers 22 in Auszügen. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als der Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen, bat ihn sehr und sprach, meine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Und er ging mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge, und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als die von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes, und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, und wandte sich um in der Menge und sprach: Wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sprachen zu ihm: Du siehst, dass dich die Menge umdrängt und fragst: Wer hat mich berührt? Und Jesus sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Als er noch so redete, kamen einige aus dem Haus des Vorstehers der Synagoge und sprachen: Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde, und eigentlich heißt es hier im Grundtext, Jesus überhörte das, was gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers, und er sah das Getümmel, wie sie sehr weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag, und ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm: Talita cum, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Markus 6, Vers 7 und ab Vers 12. Und Jesus rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Und sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun, und trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Markus 6, 53, folgende. Und als sie hinübergefahren waren ans Land, kamen sie nach Genezareth und legten an. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten ihn die Leute alsbald und liefen in der ganzen Gegend umher und fingen an, die Kranken auf Bahren überall dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er war. Und wo er in Dörfer, Städte und Höfe hineinging, da legten sie die Kranken auf den Markt und baten ihn, dass diese auch nur den Saum seines Gewandes berühren dürften. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Markus 7, Abvers 25. Und Jesus ging in ein Haus und wollte es niemanden wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben, sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte. Und sie kam, fiel nieder zu seinen Füßen, die Frau aber war eine Griechin aus Syrophönizien, und bat ihn, dass er den bösen Geist von ihrer Tochter austreibe. Jesus aber sprach zu ihr: Lass zuvor die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde. Sie antwortete aber und sprach zu ihm: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und Jesus sprach zu ihr: Um des Wortes willen, geh hin. Der böse Geist ist von deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging hin in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen, und der böse Geist war ausgefahren. Markus 7, 32 folgende. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite, legte ihm die Finger in die Ohren, berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten's niemandem sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: Er hat alles wohlgemacht, Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Markus 8, 22 bis 25. Und sie kamen nach Bethsaida. Und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vors Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte ihn, siehst du etwas? Und er sah auf und sprach, ich sehe Menschen, als sähe ich Bäume umhergehen. Danach legte Jesus abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, so dass er alles scharf sehen konnte. Markus 9, 14 bis 27. Und Jesus kam zu den Jüngern und sah eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, liefen sie herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo der ihn erwischt, reißt er ihn, er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten's nicht. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als der Geist ihn sah, riss er ihn. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Der sagte, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus sprach zu ihm, du sagst, wenn du das kannst? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie der, riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, so daß die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Markus 10, Abvers 46. Und als Jesus aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als der hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Weg. Soweit das Markus-Evangelium. Hören wir jetzt Stellen, die über diese hinausgehen, aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus 4, 23 folgende. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er machte sie gesund. Matthäus 8, 5 folgende. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Haus und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan, habe Soldaten unter mir, und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen komm, dann kommt er, und zu meinem Knecht tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Matthäus 9, 27 bis 35. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien, ach du Sohn Davids, erbarme dich unser! Und als er heimkam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Da sprachen sie zu ihm, ja, Herr. Da berührte er ihre Augen und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus drohte ihnen und sprach, seht zu, dass es niemand erfahre. Aber sie gingen hinaus und verbreiteten die Kunde von ihm im ganzen Land. Als diese nun hinausgegangen waren, siehe, da brachten sie zu ihm einen Menschen, der war stumm und besessen. Als aber der böse Geist ausgetrieben war, redete der Stumme. Und das Volk verwunderte sich und sprach, so etwas ist noch nie in Israel gesehen worden. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Matthäus 11, Abvers 2. Als aber Jesus im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Matthäus 15, Abvers 29. Und Jesus ging von dort weiter und kam an das Galiläische Meer und ging auf einen Berg und setzte sich dort. Und es kam eine große Menge zu ihm, die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füße und er heilte sie, so daß sich das Volk verwunderte, als sie sahen, daß die Stummen redeten, die Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen, und sie priesen den Gott Israels. Hören wir noch die Stellen aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 7, Abvers 11. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit dem Namen Nain ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu, berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden. Und Gott hat sein Volk besucht. Lukas 13, 10 bis 17. Und Jesus lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da. Die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, sei frei von deiner Krankheit. und legte die Hände auf sie, und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und sprach zu dem Volk: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Da antwortete ihm der Herr und sprach: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Sollte da nicht diese, die doch Tochter Abrahams ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Und als er das sagte, mussten sie sich schämen, alle, die gegen ihn gewesen waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Lukas 14, 1 folgende. Und es begab sich, dass er an einem Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam, das Brot zu essen, und sie belauerten ihn. Und siehe, da war ein Mensch vor ihm, der war wassersüchtig. Und Jesus fing an und sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern: Ist's erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen still. Und er fasste ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. Lukas 17, 11 folgende. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimmen und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser! Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Hören wir nun noch einige Stellen aus dem Johannesevangelium. Johannes 5, Vers 2 folgende. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Und dann heißt es: Da war dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn sich das Wasser bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett und ging hin. Johannes 9, 1 bis 7. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloa, das heißt Gesandt, und wasche dich. Da ging er hin, wusch sich und kam sehend wieder. Johannes 11, Abvers 1 in Auszügen. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb Jesus noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Und sagt ihnen dann, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Da sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen, Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte, und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh. Und Jesus weinte. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach, heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich allezeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sag ich's, damit sie's glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Soweit die Stellen aus den 4 Evangelien. Lesen wir weiter, wie in der Zeit der Urchristenheit Heilung auch normal war. Beginnen wir in der Apostelgeschichte im 3. Kapitel. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als der nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn fest an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfing. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, stehe auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest, er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Apostelgeschichte 4, 29. Dort bittet die Gemeinde: Und nun, Herr, gib deinen Knechten mit aller Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechts Jesus. Apostelgeschichte 5, Vers 12 folgende. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner, ihnen zu nahe zu kommen, doch das Volk hielt viel von ihnen. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen, so daß sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und sie wurden alle gesund. Apostelgeschichte 9, Abvers 36. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Reh. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Es begab sich zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie sie und legten sie in das Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort sei, zwei Männer zu ihm und baten ihn, säume nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach. Als Petrus sie dann alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf. Und sie schlug ihre Augen auf, und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor sie. Und das wurde in ganz Joppe bekannt, und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Apostelgeschichte 14, 8 folgende. Und da war ein Mann in Lystra, der hatte schwache Füße und konnte nur sitzen. Er war gelähmt von Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden. Und als dieser ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme: Stell dich aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Apostelgeschichte 14, 19 folgende. Es kamen aber von Antiochia und Ikonion Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, was taten sie da wohl? Ich vermute, sie beteten. Stand Paulus auf und ging in die Stadt, und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Dann kehrten sie zurück nach Lystra, Ikonion und Antiochia. Apostelgeschichte 19, 11. Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. So hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken, und die Krankheiten wichen von ihnen, und die bösen Geister fuhren aus. Apostelgeschichte 20, Abvers 9. Es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutychus in einem Fenster und sank in einen tiefen Schlaf, weil Paulus so lange redete. Und vom Schlaf überwältigt fiel er hinunter vom dritten Stock und wurde tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab, warf sich über ihn, umfing ihn und sprach: Mach kein Getümmel, denn es ist Leben in ihm. Dann ging er hinauf und brach das Brot und aß und redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach, und so zog er hinweg. Sie brachten aber den jungen Mann lebend hinein und wurden nicht wenig getröstet. Apostelgeschichte 28, 8. Es geschah, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr da niederlag. Zudem ging Paulus hinein, betete und legte die Hände auf ihn und machte ihn gesund. Als das geschehen war, kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und ließen sich gesund machen. Kommen wir nun zu den Briefen. Römer 8, Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Philipper 2, Abvers 25. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Denn er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank geworden war. Und er war auch todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht aber allein über ihn, sondern auch über mich, dass ich nicht eine Traurigkeit zu der anderen hätte. Jakobus 5, Abvers 13. Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Muts, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir, und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Und noch aus dem 1. Petrusbrief im 2. Kapitel, ab Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Fassen wir zusammen. So wie die Glaubenden zur Zeit Jesu Heilung empfingen und wie die Christen in der Zeit der Urgemeinde Heilung empfingen, so können Sie als Glaubender auch Heilung empfangen. Strecken Sie sich danach aus, wie die blutflüssige Frau, die wusste, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühre, werde ich gesund. Sie hatte sich mit ihm beschäftigt, hatte gehört, vielleicht gesehen, was Gott Großes tat. Und daraus hatte sich Glaube aufgebaut, hatte sich eine Glaubensbeziehung ergeben. Sie haben auch gehört, aus dem alten Bund, aus der Zeit Jesu, aus dem neuen Bund. Und aus dem Hören auf das Wort Gottes kommt der Glaube. Solch eine Glaubensbeziehung kann heute jeder haben. In der Bibel heißt es über Jesus: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten und kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Und es ist so wichtig, diese Aussage, dass diese Bibelstelle mehrfach in der Bibel zu finden ist. Was Jesus gesagt hat, ist immer noch gültig. Johannes 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Dass Jesus diese Aussage mit einem zweimaligen wahrlich Amen einleitet, zeigt, wie ernst es ihm mit dieser Verheißung ist. Wenn also Jesus geheilt hat, können auch wir als die an ihn Glaubenden in seinem Namen heilen. Manchmal durch die Gaben der Heilungen, von denen Paulus in seinen Briefen spricht. meistens jedoch aufgrund der Verheißung Jesu aus Markus 16. Und die gilt allen. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden. Denen, die da glauben, heißt es. Wir sind aufgerufen, aktiv andere im Namen Jesu zur Heilung und auch Heilung durch den Dienst anderer zu empfangen. Ein gutes Beispiel, wir hörten es bereits in Apostelgeschichte 14. Da war dieser Mann in Lystra, der schwache Füße hatte und nur sitzen konnte, er war gelähmt von Mutterleibe an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden. Und als dieser ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme: Stell dich aufrecht auf deine Füße. Und der sprang auf und ging umher. Dieser Kranke hörte. Wahrscheinlich nicht nur 5 Minuten. Wir wissen ja aus jener anderen Begebenheit, dass Paulus gerne lange predigte. Und durch dieses Hören wuchs in ihm der Glaube, geheilt zu werden. Und Paulus brauchte ihn dann nur noch aufzufordern: Nun steh auf! Und er stand auf, denn er war bereits geheilt. Vielleicht fehlt Ihnen auch nur so ein Paulus, der Ihnen mit lauter Stimme zuruft: Nun steh doch auf! Gehört haben Sie jetzt auch all diese Heilungswunder. Und ich bete darum, dass auch in Ihnen der Glaube gewachsen ist, dass Gott nach wie vor dieser Yahweh Rapha, der Arzt ist. Heute mehr denn je, denn als Christ sind Sie ja sein geliebtes Kind, stehen in einem viel engeren, neuen Bund. Strecken Sie sich nach diesem Glauben an Jesus Christus aus. Aber bitte, wenn Sie noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, sollten Sie eins nicht vergessen. Es geht nicht primär um Heilung, sondern immer um den Heiler, um Jesus Christus. Denn entscheidend ist immer, wo Sie die Ewigkeit verbringen und nicht, ob Sie hier gesund sind, aber auf Ewigkeit von Gott getrennt bleiben. Jesus will nicht nur das äußerliche Heil. Er will dem ganzen Menschen Heil und Heilung schenken, Geist, Seele und Leib. Wenn Sie ein Christ sind, also eine Glaubensbeziehung zu Jesus Christus, als dem stellvertretend für Sie gestorbenen und auferstandenen Gottessohn haben, dann wird ja Ihr Körper zu einem Tempel des Heiligen Geistes, wie Paulus an die Korinther schreibt. Und der Geist Gottes, er möchte einen geschmückten, reinen Tempel. Und daher ist es in seinem eigensten Interesse, dass sein Tempel gesund ist. Und so bitten wir: Komm, Heiliger Geist, räume in mir auf, fege alles aus mir heraus, was an inneren und äußeren Unheil noch in mir ist. Schaffe dir diesen Raum zum Wohnen, dass du durch meinen Geist in meiner Seele und durch meinen Leib den Namen Gottes verherrlichen kannst. Nehmen Sie Gottes Wort beim Wort und nehmen Sie es nicht als ein allgemeingültiges, theoretisch richtiges Wort, sondern betrachten Sie es als Ihr ganz persönliches Wort, als Ihre Verheißung, was Jesaja im Kapitel 53 steht. Jedoch meine Krankheit, du Jesus, hast sie getragen, und meine Schmerzen, du hast sie auf dich geladen. Du warst verwundet um meiner Missetat willen, zerschlagen wegen meiner Sünden. Die Strafe lag auf dir zu meinem Frieden, und durch deine Wunden, Jesus Christus, bin ich geheilt. Musik.